NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
4. Dezember 1214. Der Todestag des schottischen Königs Wilhelms I.
Für die Schotten war 2014 kein gutes Jahr. Die Ehre, den besten Whisky der Welt zu destillieren, reklamiert jetzt Japan für sich. Und das Referendum über die Unabhängigkeit von Großbritannien ging für schottische Nationalisten auch in den Kilt.
Scotland has by majority decided not at this stage to become an independent country.
Zur allgemeinen Erleichterung in Europa stimmte im September die Mehrheit der Schotten für den Verbleib im Vereinigten Königreich. Obwohl der Wunsch nach Unabhängigkeit in Schottland verbreitet ist wie der Nebel in den Highlands und fast so alt wie das Land selbst. Seit rund 1000 Jahren liegen die Schotten im Clinch mit den Nachbarn im Süden, beziehungsweise umgekehrt und mal mehr und mal weniger blutig. Schon der normannische Herrscher Wilhelm der Eroberer beanspruchte nicht nur die englische Krone für sich. Nach einem erfolgreichen Kriegszug forderte er 1072 auch die Herrschaft über das Königreich im Norden. Auftakt für periodisch wiederkehrende Rivalitäten zwischen beiden Reichen. Ein umfangreiches Kapitel dieses Konflikts schrieb Wilhelms wenig bekannter Namensvetter und Amtskollege Wilhelm I., genannt der Löwe.
Aufrecht und stolz steht vor gelbem Hintergrund der rote Löwe auf den Hinterpfoten, die Tatzen drohend gegen einen unsichtbaren Gegner erhoben. Auch sein geteilter Schweif ragt wehrhaft nach oben und dient ihm als Schutz vor Feinden im Rücken.
Bis heute ziert Wilhelms Wappentier die schottischen Hoheitszeichen und steht im offiziellen Wappen des britischen Empires, dem Royal Standard der Königin, für Schottland als vierte Säule des Vereinigten Königreichs, neben England, Nordirland und Wales. Diese Ehre kann Wilhelm nicht voraussehen, als er 1143 das Licht der Welt erblickt. Wann und wo in Schottland genau, verliert sich im Dunkel der Geschichte. Auch über die Jugend des rothaarigen und rauflustigen Prinzen weiß man wenig, außer dass er seinem Bruder und Vorgänger, König Malcolm, wohl an Kraft, Durchsetzungsvermögen sowie Temperament überlegen war. Als der kränkliche Regent 1165 stirbt, übernimmt Wilhelm in Scone die Krone Schottlands.
Am heiligen Abend, 15 Tage nach dem Tod des Königs, erhielt eben jener Wilhelm, der Freund Gottes, der Löwe des Rechts, der Fürst des Friedens, von Richard, dem Bischof von St. Andrews, die königlichen Weihen und wurde auf den Thron gehoben.
So jedenfalls beschreibt es der schottische Geschichtsschreiber John Fordun 150 Jahre später in seiner Chronik der schottischen Geschichte. Seinen Beinamen der Löwe erhält Wilhelm übrigens erst nach seinem Tod. Zu Lebzeiten nennen ihn die Zeitgenossen den Rauen, offenbar wegen seiner ruppigen Umgangsformen in der Schlacht oder bei Turnieren, in denen sich Herrscher bewähren können.
Außerdem muss man dazu sagen, es gehörte immer noch zum Königtum, dass sie gute Krieger waren. Das waren alles Leute, die sozusagen antraten, um Helden zu werden,
sagt die Historikerin Hanna Vollrath über den mittelalterlichen Ritterkodex. Wilhelm I. ist aber auch ein gewiefter Politiker. 1168 schmiedet er das erste bekannte Defensivbündnis mit Frankreich und Norwegen, die sich gegenseitig Beistand für den Fall eines Angriffs zusichern. Der Vertrag zielt natürlich auf England. Dort regiert in den 60er Jahren des 12. Jahrhunderts Heinrich II., ein mächtiger Herrscher, der meist in Frankreich unterwegs ist. Trotz des Streits um die Grenzregionen Cumberland und Northumberland verstehen sich Heinrich und Wilhelm zunächst prächtig. 1173 aber beteiligt sich der Schotte unerwartet an einem Aufstand gegen den englischen König. Den will seine eigene Familie stürzen. Heinrichs Ehefrau und drei seiner Söhne. Hauptschauplatz der Rebellion sind zwar die Kronlande Heinrichs in Frankreich, doch bald wird auch in England selbst gekämpft. Dort unterstützen der schottische König und sein Bruder David die rebellischen Söhne, insbesondere den jungen König Heinrich, der zwar zum König gekrönt ist, aber ohne tatsächliche Macht dasteht.
König Wilhelm glaubte den Versprechungen des neuen Königs, der ihm die Herrschaft über Northumberland und Cumberland zugesichert hatte, und stampfte eine Armee aus dem Boden. Gemeinsam mit den schottischen Highlandern und Kriegern aus Galloway, die weder Menschenleben noch Besitz respektierten und wie Bestien wüteten, verwüstete er Northumberland, indem er an zahlreichen Orten die Einwohner abschlachtete.
Immer weiter stoßen die Schotten nach Süden vor und machen in England Boden gut. Aber 1174 kehrt Heinrich II. Auf die Insel zurück und nimmt die Verteidigung seines Reichs in die eigene Hand. Und er hat das Glück auf seiner Seite. Am 13. Juli überrascht ein englischer Stoßtrupp den schottischen König fernab seiner Truppe.
Jetzt werden wir sehen, welche von uns gute Ritter sind.
Soll Wilhelm I. kampfeslustig ausgerufen haben, bevor ihn die Engländer schnöde vom Pferd stoßen und recht unspektakulär gefangen nehmen. Der König in Ketten landet zunächst in einem englischen Verlies und wird dann nach Frankreich gebracht. Nach Wilhelms Verhaftung bricht der Aufstand schnell in sich zusammen. Sein Gegenspieler Heinrich gilt nicht gerade als Gentleman im Umgang mit Gefangenen und Geiseln, wie eine von Fordan überlieferte Episode aus einem Feldzug gegen Wales zeigt.
Nach erfolgloser Schlacht stach er den Söhnen des walisischen Königs, die ihm zuvor als Faustpfand überlassen worden waren, die Augen aus und den Töchtern schnitt er Nasen und Ohren ab.
Seinen alten Freund Wilhelm verschont der englische König, lässt aber Truppen in Schottland einmarschieren und das Land besetzen. Und er knüpft Wilhelms Freilassung an harsche Bedingungen. Im Vertrag von Falaise schreibt er nicht nur die Oberherrschaft Englands über Schottland fest, sondern er zwingt seine Bewohner auch für die Kosten der Besatzung aufzukommen. Ein Dämpfer für das schottische Selbstbewusstsein und eine Schmach für das stolze Volk und seinen König. Nach dem vereitelten Umsturz und Wilhelms Rückkehr nach Schottland folgt eine Phase relativer Ruhe mit den Nachbarn im Süden, wenn man von dauerhaften Auseinandersetzungen um den Zankapfel Northumberland und andere Grenzregionen absieht. In diesen Jahren erwirbt sich der schottische König seinen späteren Ruf als Fürst des Friedens und Löwe des Rechts, wie ihn Fordon bezeichnet. Und ein anderer Chronist fügt hinzu:
Wilhelm war ein König von außerordentlicher Frömmigkeit, der den Frieden dem Schwert bei weitem vorzog und der für sein Volk mehr mit Weisheit als mit Waffen erreichte.
Mit seiner Politik stellt sich Wilhelm I., wie viele andere europäische Herrscher, auf die gesellschaftlichen Veränderungen seiner Epoche ein. Hanna Vollrath.
Das heißt, es mussten Strukturen entwickelt werden, wo, wenn es hart auf hart kommt, nicht der Stärkere sich durchsetzt. Wie das im Frühmittelalter sicherlich der Fall war, wo die Kaufleute geschützt waren, wo es Schutz für Unbewaffnete gab. Und da kommen die Könige, die immer schon, mehr als Topos denn als Realität, die Friede und Rechtswahrung als ihren Handlungsbereich hatten, da kommen die ins Spiel.
Wilhelm errichtet zahlreiche Städte im Osten Schottlands und setzt dort Sheriffs ein, die für die Durchsetzung der Rechte der Krone und die öffentliche Sicherheit sorgen sollen. In Perth und Stirling entstehen außerdem größere Zentren königlicher Administration. Den schottischen Königen gelingt im 12. Jahrhundert, woran andere ethnisch ähnlich gelagerte Länder in unmittelbarer Nachbarschaft scheitern. Weder in Irland noch in Wales spricht man in dieser Zeit von einer sogenannten Kultursynthese. Was damit gemeint ist, beschreibt der Historiker Michael Maurer in seiner kleinen Geschichte Schottlands.
Eine Synthese der alten gälischen Formen mit den anglonormannischen. Dies betrifft neben dem Militärwesen und gesellschaftlichen Formen auch das Rechtswesen. Es entwickelte sich so etwas wie ein schottisches Recht aus einer Mischung von gälischen und englischen Prinzipien. Der schottische Weg bestand gerade darin, dass sich eine einheimische Dynastie entwickelte, welche aus Frankreich, Flandern und England zugewanderte Ritter integrierte.
Allerdings gilt es für Wilhelm I. und seine stolzen Untertanen, eine schmerzhafte Scharte auszuwetzen: die faktische Herrschaft der englischen Krone über Schottland. Die Möglichkeit, die ungeliebte Abhängigkeit zu beenden, bietet sich nach dem Tod Heinrichs II. Sein Sohn und Nachfolger, der legendäre und fromme Richard Löwenherz, plant 1189 einen weiteren Kreuzzug, seinen dritten. Dafür fehlt ihm zwar nicht die Entschlossenheit, aber das nötige Geld. Das bieten ihm die Schotten. Für die damals enorme Summe von 10.000 Silbermark kaufen sie nach 15 Jahren ihre Freiheit zurück. Wilhelm I. selbst begibt sich zwar auf keinen Kreuzzug, gilt aber auch als frommer Mann. Papst Clemens III. Nimmt die schottische Kirche sogar unter seinen besonderen Schutz, erklärt sie für unabhängig von der englischen Kirche und unterstellt sie ausschließlich der Macht Roms. Ein steinernes Symbol für des Königs Frömmigkeit ist die 1178 von ihm gegründete Arbroath Abbey. Ein Kloster, das später für die schottische Unabhängigkeitsbewegung eine wichtige Rolle spielt. ...49 Jahre lang regiert Wilhelm I. seine Schotten. Nach seinem Tod in Stirling, heute vor 800 Jahren, wird er in Arbroath Abbey bestattet. In seinem für damalige Verhältnisse ungewöhnlich langen Leben von 71 Jahren hat er nie das große Ziel, die Unabhängigkeit Schottlands, aus den Augen verloren und mit Weitsicht und diplomatischem Geschick regiert. Bei seinem Tod herrscht weitgehend Friede im Land. Doch dabei bleibt es nicht lange. In den folgenden Jahrzehnten flammen immer wieder Kämpfe im unübersichtlichen Grenzgebiet zwischen Schottland und England auf. Und knapp 80 Jahre nach Wilhelms Tod geht es für die Schotten erneut um ihre Eigenständigkeit, als sich der englische König Eduard I. in die Thronfolge einmischt. Er installiert einen Marionettenkönig und reißt faktisch die Herrschaft über Schottland an sich. Doch er hat nicht mit dem Widerstand der schottischen Patrioten gerechnet.
Ich bin William Wallace. Geht zurück nach England und lasst sie dort wissen, dass Schottlands Töchter und seine Söhne euer Eigen nicht mehr sind. Sagt ihnen, Schottland ist frei!
William Wallace ist der Rebell, dem Mel Gibson mit seinem Film Braveheart ein spektakuläres, wenngleich historisch fragwürdiges Denkmal gesetzt hat. Sicher ist, dass Wallace die Engländer auf deren eigenem Boden in einen blutigen Guerillakrieg verwickelt hat. Nach Wallace' Gefangennahme und Hinrichtung führt Robert the Bruce, der künftige schottische König, den Kampf fort. Die ganze Insel droht damals im Chaos zu versinken, erläutert die britische Historikerin Natalie Fried.
Ganz geschweige an Nordengland, der in einem Zustand von Verwüstung war durch die Angriffe der Schotten. Man sagt übrigens, dass Teile Nordenglands sind von Landwirtschaft zu Bergbau übergegangen in dieser Zeit, so eine frühe Industrialisierung Schottlands, weil der Bergbau weniger von den Kriegsgeschehen beeinflusst war als die Landwirtschaft. So, das ist also ein ungeheuer Eingriff in die Landschaft und in der Bevölkerung dort. Das müsste schrecklich gewesen sein.
In der Schlacht bei Bannockburn 1314 besiegen die Schotten schließlich unter Robert the Bruce die Engländer. 1320 kommt es zur Erklärung von Arbroath, sozusagen unter der Schirmherrschaft des lange verstorbenen Königs und Patrioten Wilhelms I., der dort begraben liegt.
Solange 100 von uns am Leben sind, werden wir uns nie, unter welchen Bedingungen auch immer, der englischen Herrschaft unterwerfen.
Heißt es in dem trotzigen Schwur, mit dem Schottlands Drang nach Unabhängigkeit endgültig zum Mythos wird.
Denn wir kämpfen nicht für Ruhm oder Reichtum noch Ehre, sondern für die Freiheit allein, welche kein tapferer Mann aufgibt, es sei denn mit seinem Leben.
Im Verlauf der Geschichte Schottlands spielt der Wunsch nach Eigenständigkeit eine große Rolle. Am Ende ist es ein Zufall, dass die beiden Königreiche sich 1707 zum Vereinigten Königreich zusammenfinden. Ein Nachfahre von Robert the Bruce gründet die Dynastie der Stuarts auf dem schottischen Thron, die später auch in England regiert. Und der rote Löwe auf gelbem Grund auf dem offiziellen Hoheitszeichen, dem Royal Standard Großbritanniens, erinnert bis heute an Wilhelm I. von Schottland und die gemeinsame Geschichte beider Länder.
Im Zeitzeichen erinnerte Herwig Katzer an den schottischen König Wilhelm I., der heute vor 800 Jahren gestorben ist. Redaktion Michael Rüger.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.